RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Tobias Möck. Guten Morgen. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, enger für den Schutz der Meere zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Jana Schwarzer.
Dobrindt sagte, die Gewaltbereitschaft wachse vor allem in der rechtsextremen Szene. Die Sicherheitsbehörden würden diesen Trend aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten erkennen. Um zu verhindern, dass Jugendliche auf extreme Propaganda hereinfallen und sich radikalisieren, müsse es mehr Aufklärung geben in Schulen, Vereinen oder Jugendtreffs. Der Innenminister betonte aber auch, dass der Staat gefordert ist. Die Regierung müsse die Probleme der jungen Menschen lösen.
In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen von Nationalgardisten zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach Medienberichten gingen die von US-Präsident Trump entsandten Soldaten mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Auch Schlagstöcke sollen eingesetzt worden sein. Laut Polizei warfen Demonstranten vereinzelt Flaschen und Steine in Richtung der Sicherheitskräfte. Es habe Festnahmen gegeben. In Los Angeles gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Hintergrund sind Razzien und zahlreiche Festnahmen von Migranten. Die israelische Marine hat ein Schiff mit internationalen Aktivisten gestoppt, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Die Yacht werde zur israelischen Küste geschleppt, hieß es. Anschließend sollen die 12 Besatzungsmitglieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Unter ihnen ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Israel riegelt den Gazastreifen auch vom Meer aus strikt ab. Diese Maßnahme trägt offiziell auch Ägypten mit, das an das Palästinensergebiet grenzt. Portugal hat die Fußball Nations League gewonnen. Die Portugiesen setzten sich am Abend im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Spanien durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Schon am Nachmittag hatte Deutschland im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0:2 verloren. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Die Zeit 8:03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Bernhard Kempf für Sie im Studio an diesem Pfingstmontag. Einen schönen guten Morgen. Einmal im Jahr, da kommt in Berlin so ein bisschen Copacabana-Feeling auf. Dann, wenn Tausende bei Kalypso und Reggae-Musik durch die Straßen tanzen. Gestern war es wieder soweit. Diesmal führte die Strecke durch Friedrichshain. 750.000 Menschen waren da gestern mit dabei, sagen die Veranstalter. Und RBB-Reporterin Helena Dähler hat sich für uns gestern unter die Menschenmenge gemischt.
Egal ob Kreuzberg oder Friedrichshain, der Karneval ist bunt, laut und macht Spaß. Und für die Gruppen, die durch die Straßen ziehen, ist es ein Highlight. So wie für Mats, der in der Samba-Gruppe an der Spitze des Umzuges trommelt.
Es ist einfach ein unglaubliches Privileg und wunderschön. Das ist der Höhepunkt unseres Jahres. Darauf arbeiten wir monatelang hin. Wir haben uns ein eigenes Lied überlegt, das eigene Thema, die Kostüme, da fließt so viel Energie und Mühe rein. Und es ist einfach das Schönste, diesen Höhepunkt dann hier feiern zu dürfen auf der Straße in Berlin.
Mit dabei ist dieses Jahr ganz Berlin, sprich die halbe Welt. Gruppen aus Ghana, Peru, der Ukraine, Indien oder wie die Mandinka Beats hier erkennen lassen. Gambia.
This is a Gambian group. It feels amazing. It feels good, honestly, yeah.
Es fühle sich super an, dabei zu sein. Am Straßenrand stehen mehrere Reihen Besucherinnen und Besucher mit vom starken Wind zerzaustem Haar und Drinks in der Hand. Viele waren die letzten Jahre schon beim Karneval der Kulturen in Kreuzberg und ziehen einen Vergleich zur neuen Umzugsstrecke.
Also gefühlt konnte man in Kreuzberg besser tanzen.
Also ich finde es hier besser, weil mehr Platz ist einfach. Also das ist breiter, die Alleen und ich finde es ein guter Spot. Ich bin nur hier wegen dem jährlichen Chaos.
Mir selber hat es eigentlich in der Gneisenauer Straße besser gefallen, weil man war dichter ran, man kam näher ran so an das Ganze drum und dran.
Also ich muss sagen, ist auf jeden Fall mega nice, wie viele Kulturen dabei sind. Ich finde, das ist auch immer richtig schön zu sehen, wie vielfältig Berlin ist. Aber ich würde gern mitlaufen können.
Dafür ist auf den Gehwegen in Friedrichshain etwas mehr Platz als in Kreuzberg. Das ist einfacher für Rollstuhlfahrerinnen oder Menschen mit Kinderwagen. Aysatou Binger vom Veranstaltungsteam sagt, das ausgelassene Feiern am Karneval ist hochpolitisch. Die vielen Kulturen, die in Berlin zusammenleben, werden durch den Umzug sichtbar.
Das ist total wichtig, weil das unsere Lebensrealität ist. Und ich weiß, dass es gerade jetzt nochmal wichtig ist, genau dieses Zeichen zu setzen, dass wir das wollen, dass wir das leben und dass wir aber auch bereit sind, das zu schützen. Und das in einem Miteinander.
Mit dabei zum ersten Mal übrigens dieses Jahr Gruppen aus der Türkei und aus Vietnam.
Hunderttausende feiern gestern friedlich beim Karneval der Kulturen in Berlin und mittendrin auch unsere Reporterin Helena Dähler. Ins Ausland. Die USA setzen weiter auf Ausgrenzung. In Kalifornien geht die Einwanderungsbehörde ICE seit Tagen gezielt gegen Menschen vor, die sich angeblich illegal im Land aufhalten. Dutzende Migranten wurden bei den Razzien bereits festgenommen. Sie sollen demnächst abgeschoben werden und dagegen regt sich Widerstand. Bei den Protesten kam es wiederholt zu Ausschreitungen. Das will US-Präsident Donald Trump unterbinden. Er hat die Mobilisierung von mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde angeordnet und das gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Aus Los Angeles berichtet Andreas Hein.
Mit jeder Stunde wurde die Lage in der Innenstadt von Los Angeles chaotischer. Die Stimmung heizte sich mehr und mehr auf. Zwischendrin knallten Feuerwerkskörper einiger Demonstranten und Tränengasgeschosse. Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown L.A. Vergeblich hatte die Polizei versucht, Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Demonstranten stürmten über verschiedene Auffahrten den Freeway 101. Der Autoverkehr in der Innenstadt brach zusammen. Bürgermeisterin Karen Bass schildert den Einsatz hunderter Polizisten so.
Well, I think that basically they were overrun, but what
Sie wurden regelrecht überrannt, aber der Freeway konnte zusammen mit der Highway-Polizei nach und nach freigeräumt werden. Es waren ja hunderte Demonstranten auf dem Freeway und tausende drumherum. Der größte Teil der Demonstranten hielt sich friedlich in der Innenstadt auf. Sogar Familien waren darunter, mit Plakaten, Spruchbändern und Flaggen. Sie alle wollten zeigen, wie unzufrieden sie mit der Einwanderungspolitik der Trump-Regierung und den jüngsten Razzien sind. Einige gewaltbereite Demonstranten hatten es auf Robotaxis abgesehen, schlugen deren Scheiben ein und beschmierten sie. Mindestens 3 der selbstfahrenden Fahrzeuge standen in Flammen und brannten aus. Bürgermeisterin Karen Bass appelliert, friedlich zu demonstrieren.
If people get violent, if people break the law,
wer gewaltsam ist und sich nicht an Gesetze hält, wird festgenommen und muss die Verantwortung übernehmen. Deshalb friedlicher Protest ist geboten. Friedlicher Protest hat Tradition.
Is a part of our American tradition.
In den frühen Morgenstunden waren einige hundert Soldaten der Nationalgarde in der Stadt angekommen. Präsident Trump hatte das angeordnet, allerdings gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Stattdessen verbunden mit der Aussage, Kalifornien habe die Lage nicht im Griff. Kaliforniens Gouverneur Newsom will, dass die Truppen der Nationalgarde wieder unter seine eigene Kontrolle kommen und hält diesen Einsatz für gesetzeswidrig. In einem offiziellen Schreiben an Verteidigungsminister Hegseth hat er darum gebeten, die Nationalgarde wieder abzuziehen.
Ja, und inzwischen hat die Polizei ein Versammlungsverbot für die Innenstadt von Los Angeles verhängt. Von dort berichtete Andreas Hein. Er war ein Moderator mit Herz und Schnauze und der Schnauzbart, das war sein äußeres Markenzeichen. Carlo von Tiedemann, mehr als 50 Jahre hat er im NDR moderiert. Gestern ist dieses Fernseh- und Radio-Urgestein in Hamburg im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Lars Henning.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf herauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit. Das war seine Melodie, die aktuelle Schaubude. Fast 1000 Mal führte Carlo von Tiedemann durch die samstägliche NDR-Unterhaltungsshow und er hatte sie alle, von ABBA bis Led Zeppelin. Carlo kam an mit seinen für damalige Verhältnisse lockeren Sprüchen.
Das war also ein Hauptargument, dass man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis halb 1, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren, egal wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder einmal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp Jupp wurde zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, dass sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Es gab auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß, Kacktyp.
Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der zu uns Standing, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, zum Beispiel in der NDR-Quizshow. Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich habe den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Der langjährige NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er wurde 81 Jahre alt. Der Nachruf war von Lars Henning.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Vor 40 Jahren fand zum ersten Mal Rock am Ring statt. Rockmusikfans und Festivalliebhaber fiebern seitdem jährlich dem Pfingstwochenende in der Eifel entgegen. 90.000 Menschen sind dieses Jahr an den Nürburgring gepilgert und wie die Jubiläumsausgabe an diesem Wochenende war, das verrät Kulturreporterin Jana Mack.
Größer, besser, überraschender. Das war das Ziel der Veranstalter beim 40. Geburtstag von Rock am Ring.
Rock am Ring!
Es ist super, es ist das beste Open-Air bis jetzt.
Ich bin froh, dass Schießer wieder hier sein kann. Letzter Konzert mit Zelten, mega geil.
Das kam aber nicht bei allen so an.
Das merkt man halt auch einfach, dass da einfach mehr Leute sind, was dann halt einerseits auch cool ist und andererseits auch ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten bringt.
Ist jetzt aktuell im Rollstuhl, also für mich eine Katastrophe. Behindertentoiletten habe ich bis jetzt immer noch nicht entdeckt.
Für 40 Jahre ist schon ein bisschen mau gewesen, das Line-Up.
Besonders unbeliebt, das Wetter.
Regen hat es hier in der Eifel ja immer mal, boah. Dass jetzt Tag für Tag so viel regnet, das hatten wir so noch nicht.
Regen ist halt immer scheiße. Und ich bin auch schlecht ausgerüstet. Ich habe überhaupt irgendwie vergessen, festes Schuhwerk mitzunehmen. Alternative wäre jetzt Badehose, das wird auch gehen.
Wir sind komplett nass und es wird einfach nicht besser.
20 Jahre bin ich dabei, aber das habe ich noch nicht erlebt. So viel Matsch habe ich noch nie gesehen.
Einige sind deswegen früher abgereist, wenn sie konnten und ihre Autos nicht im Matsch feststeckten. Nicht nur für die Autos war es rutschig, sondern auch für die Musikfans, sagt Armin Link vom Roten Kreuz.
Wir haben die üblichen Verletzungen und Erkrankungen, so wie es bei Rock am Ring schon seit Jahren ist. Jetzt gerade durch das Wetter natürlich viele Sachen, die jetzt im Bereich der Sprunggelenke sind, ausgerutscht, mal eine Fraktur, ansonsten nichts Außergewöhnliches.
Fürs Rote Kreuz sei spürbar gewesen, dass mehr Menschen am Nürburgring feierten als in den Vorjahren. 90.000 Tickets wurden nach Angaben des Veranstalters verkauft. Im Verhältnis zur Besucherzahl gab es bis Sonntagabend nicht mehr Straftaten und Unfälle als in den Vorjahren, sagt Polizeisprecher Jürgen Fachinger.
Das Verhalten der Besucherinnen und Besucher uns gegenüber war äußerst positiv. Also insofern können wir bis jetzt ein sehr positives Fazit ziehen.
Auch Festivaldirektorin Jana Post ist zufrieden mit Rock am Ring 2025.
Es ist wirklich trotz des Wetters, ist alles wahnsinnig gut gelaufen. Viele wunderbare Momente, Emotionen, die Gesichter, die Menschen, aber auch im Team, bei uns, super.
Egal ob zusammen arbeiten oder zusammen feiern, die Gemeinschaft war für viele bei Rock am Ring das Schönste. Und die Musik natürlich.
Bring Me the Horizon war gut, Day to Remember.
Wir sind eigentlich nur zu zweit angekommen und haben hier so tolle Menschen kennengelernt.
Das Campingplatz-Feeling gibt einem halt schon nochmal den gewissen Kick dazu.
Electric Callboy, wir haben uns drüber gefreut, ne, den ersten Tag.
Der Moshpit von Prodigy hier.
Also es ist halt schon recht teuer, aber dafür, weiß ich, sieht man halt tausende von Bands, die man halt schon immer mal sehen wollte.
Wahnsinn, also wirklich. Gerade die Performance von BMTH, boah, Gänsehaut.
Das war 40 Jahre Rock am Ring. Und auch fürs kommende Jahr steht schon ein Top-Act fest. Die US-Rockband Linkin Park. Das hat der Veranstalter schon jetzt verraten.
40 Jahre Rock am Ring, Jana Mack berichtete.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je drei Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Frieden sichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999. und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen. Dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen. Man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich? Was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt? Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist ein Reh auf der Straße. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze- und Nordbahnstraße voll gesperrt. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis heute Abend in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Straßenfestes. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn. Bis morgen Abend Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren ersatzweise Busse. Eine Meldung noch zur U-Bahn. Die Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 8.29 Uhr. Mein Name ist Tobias Möck. Guten Morgen. Vertreter von 130 Staaten beraten ab heute in Nizza darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass mehr Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Außerdem soll es darum gehen, Plastikmüll in den Meeren zu verringern und einen Stopp des Tiefseebergbaus durchzusetzen. Bundesumweltminister Schneider forderte die Staatengemeinschaft auf, mehr für das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt zu tun. Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Ronald Lessig mit Einzelheiten.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen von Nationalgardisten zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach Medienberichten gingen die von US-Präsident Trump entsandten Soldaten mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Sie protestieren seit Tagen gegen die Migrationspolitik des Präsidenten. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown LA. Zunächst hat die Polizei versucht, die Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Vergeblich. Über verschiedene Auffahrten stürmten die Demonstranten den Freeway 101. Der Autoverkehr brach zusammen. Der Qualm von Rauchbomben zog durch die Straßen. Die Polizei schoss Tränengas ab. Einige Demonstranten haben Robotaxis zerstört, schlugen deren Scheiben ein, beschmierten sie. Am Ende standen mindestens 3 der selbstfahrenden Fahrzeuge in Flammen und brannten aus.
In Berlin haben gestern hunderttausende Menschen den traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen gefeiert. Die Veranstalter sprachen am Abend von insgesamt 750.000 Besuchern. Fast 70 Gruppen mit rund 4.000 Akteurinnen und Akteuren zogen mehrere Stunden durch Friedrichshain. Zum ersten Mal fand der Umzug im Osten Berlins statt. Das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg geht heute zu Ende. Portugal hat die Fußball Nations League gewonnen. Die Portugiesen setzten sich am Abend im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Spanien durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Schon am Nachmittag hatte Deutschland im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0:2 verloren. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad. Es weht ein meist mäßiger bis böiger Westwind. Aktuell in Berlin um 12 Grad, in Brandenburg zwischen 10 in Lenzen und 13 Grad in Senftenberg. Morgen viele Wolken, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Die Zeit gleich 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Jazz, Klassik, Pop, Elektro, Blasmusik. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in Berlin und Brandenburg. Die Region ist voller Musik. Und wie die den Takt hier bei uns angibt, die Region prägt, darum geht es hier bis zu den nächsten Nachrichten. Ich bin Anna Patacek und begleite Sie hier durch diesen Thementag zu Pfingsten. Schön, dass Sie dabei sind. Brandenburg hat zum Beispiel einen ziemlich großen Anteil daran, wie die Musik der Gen Z, also der Generation unter 30, gerade klingt. Der Sound of Brandenburg ist so erfolgreich wie lange nicht mehr. Eine Stadt in Ostbrandenburg sticht dabei ganz besonders heraus, wie Kulturreporter Bruno Dietl herausgefunden hat.
Kirchmöser, ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel. Eine 16-Jährige rappt in ihrem Kinderzimmer auf einen YouTube-Beat und was danach passiert, nennt sie selbst unnormal. Tausende teilen das Video, sie bekommt unzählige Nachrichten. Das war 2018 der Karrierebeginn für Bad Moms Jay.
Du weißt nicht mehr, wer ich bin, siehst mich als auf Poster. Als hättest
Ihr erster richtig erfolgreicher Song Supernova arbeitet ihre Kindheit ohne Vater auf. In der Schule erlebt Bad Moms Jay alias Jordi Napidai Ausgrenzung und Mobbing, wird wegen ihrer roten Haare Buzzer genannt. Sie outet sich schon zu Schulzeiten als bisexuell. Ihre Kindheit ist von Armut geprägt. Die Mutter arbeitet als Altenpflegerin. Zu Hause wird mehrfach der Strom abgestellt. Als Bad Moms Jay dann mit ihrer Musik erfolgreich wird, hören ihre Songs auch Menschen, die sie früher ausgegrenzt haben.
Ich habe Leute, wo wir so 14, 15 waren und so, wo die extrem viel Scheiße geredet haben und so. Und jetzt sehe ich die irgendwie so TikToks zu meinen Songs machen, markieren mich so in Story. Ich denke, nee, guck mal, und so. Das ist ehrlich ein bisschen lustig.
Brandenburg-Havel ist nicht die einzige Brandenburger Stadt, die den Sound der Gen Z mitdefiniert. Auffällig viele erfolgreiche Künstler haben Jahre ihres Lebens in Fürstenwalde an der Spree verbracht. Mako alias Christoph Makowski fühlt sich in der Stadt zunächst nicht richtig wohl. Er ist in Berlin geboren. Dann fängt er mit 10 oder 11 Jahren an zu skaten und verlegt Videos davon mit US-Rap. Es folgen die ersten Freestyles, die zu Soundtracks für die Fürstenwalder Skate-Sessions werden. Mako ist typsensibler Skaterboy. Er rappt über mentale Gesundheit, Selbstzweifel und Drogenprobleme. Und das unglaublich erfolgreich. Kurz weg vom Fürstenwalder Skatepark ins katholische Gymnasium Bernhardino. Dort geht die 18-jährige Alice zur Schule. Auch sie ist in Berlin geboren. Als Kind singt sie lautstark, während sie im Einkaufswagen durch den Supermarkt geschoben wird, um entdeckt zu werden. Alice singt im Schulchor des Bernhardinums. Das erste entscheidende Solo misslingt, wie sie im Fritz-Podcast OKF Ortskontrollfahrt erzählt.
Viel zu schief, viel zu leise, viel zu alles. Alle waren so, oh. Und dann kam meine Musiklehrerin auch noch aus dem Publikum zu mir und hat mir nochmal die Töne ins Ohr gesungen. Mhm. Oh, es war ein Fiebertraum.
Das soll die Ausnahme bleiben. Alice belegt einen Musicalkurs und kommt bei Jugendmusiziert bis in den Landeswettbewerb. Vor 2 Jahren steht sie bei der Castingshow The Voice Kids von Sat.1 auf der Bühne und singt dort auch ihren ersten eigenen Song. Seit sie 7 Jahre alt ist, träumt sie von einer Teilnahme an der Sendung. Noch ist Alice nicht mit der Schule fertig, kann sich aber, was die Musikkarriere angeht, auf die volle Unterstützung ihrer Mutter verlassen, die sie Mamager nennt. Managerin und Mama in einem. Zurück zum Fürstenwalder Skatepark, denn hier war schon der erfolgreichste jüngste ostdeutsche Musiker unterwegs, Finch. Den Zusatz asozial hat er inzwischen abgelegt. Nur noch ein letztes Mal. Nils Wiechowski alias Finch alias der ostdeutsche Hasselhoff wird 1990 in Frankfurt-Oder geboren. Auch er wächst in Fürstenwalde auf und erinnert sich im Fritz-Podcast OKF Ortskontrollfahrt.
Fürstenwalde war in meiner Jugend perfekt, also ich hätte besser hätte ich nicht aufwachsen können. Am Spreeufer hast du halt gechillt, im Sommer warst du da halt dann am Abhängen mit Decken und so.
Finch versucht sich an ersten Texten, die es sogar bis in seine Schule schaffen.
Es war so Hausmaus-Klaus-Reime und dann habe ich damals auch in der Schule, glaube ich, meinen ersten Rap-Text mal abgegeben. Das war aber relativ peinlich. Ich habe zwar eine 1 gekriegt, aber er hat immer geschrieben, nur Reim.
2016 erscheint Finchs Debütsingle Ostdeutscher Hasselhoff. Das Aufwachsen im Nachwende-Brandenburg zieht sich durch seine Texte. Sein Sound ist von Ballermann bis Rap-Festival anschlussfähig. Inzwischen ist Finch sogar kurzzeitig zum Brandenburg-Botschafter geworden. 2023 engagiert ihn das Landesmarketing für eine neue Hymne, JWD.
JWD, ganz weit draußen oder eben jeder will dahin. So kann Brandenburg auch klingen. Und Berlin? Für die Stadt gibt's natürlich auch nicht den einen Sound, gerade hier nicht. Berlin ist Musikmetropole der Nischen. Für Jazz und freie improvisierte Musik gibt es eine lebendige Szene mit vielen kleinen Clubs, in denen Musik gespielt wird, die man vielleicht nur da hört. Eine Band, die das exemplarisch vorlebt, ist Witchen Monk, findet unser Kulturreporter Jens Lehmann und verfolgt schon länger, was die bei ihren Konzerten so machen.
Ein Freitagabend in Prenzlauer Berg. Rund 60 Menschen drängen sich im Ausland, einem klitzekleinen Kellerclub. Der Raum ist eh schon vollgestellt mit Mikrofonständern, Instrumenten, Effektgeräten. Auf die kahlen Wände werden geometrische Formen oder ein Sternenhimmel projiziert. Alles pulsiert zu hypnotischer, auf schönste Weise unbeschreiblicher Musik. Musik Verfremdete Flötenklänge von Multiinstrumentalist Mauricio Velasquez treffen hier auf die glockenhelle, Jazzpreis-nominierte Sopranstimme von Heidi Heidelberg, die auf ihrer Bassgitarre immer neue, hochkomplexe Grooves in die Loopmaschine haut. Seit 2013 machen sie zusammen Musik und nennen sich Witch and Monk, wobei Heidi nicht automatisch die Hexe und Mauricio nicht automatisch der Mönch ist.
Hexen waren mit ziemlicher Sicherheit missverstandene Ärztinnen und Hebammen. Und beim Wort Mönch denkt man zuerst, das ist doch ein guter Mensch. Aber da gab es in der Geschichte auch dunkle Seiten. Es geht um Dunkelheit und Licht, Heilige und Sünder. Etwas, das in jedem Menschen zu jeder Zeit steckt.
Zusammen sind sie jedenfalls eines der ungewöhnlichsten Duos. Und da geht's schon wieder los. Sage ich jetzt der Jazzszene oder des Underground? Auch der Londoner Guardian hat mal die Synonymmaschine angeschmissen und es mit Prog-Folk oder Operatic-Post-Punk versucht. Nichts passt so richtig. Heidi und Mauricio entziehen sich jeder Einordnung. Den Leuten im Club ist es egal, wie die Musik heißt. Sie tanzen, eurythmisch bis ausgelassen, schließen die Augen, lassen sich ganz auf diese ungewöhnliche, treibende Musik ein. So wie es sich Witch and Monk erträumen. Gerade für ihr eigenes Konzertformat Fluid Form Club. Zusammen mit befreundeten Musikern, Visual Artists, aber auch mal Geruchskünstlern, die passende Düfte im Raum versprühen. Sie waren auch schon zum Berliner und zum Londoner Jazzfest eingeladen, aber kleine Clubs und gleichgesinnte Seelen sind ihnen viel lieber. All jene, die, wie Mauricio sagt, mutig genug sind, eine neue Sprache zu finden.
Manchmal bedeutet das, nur auf das zu hören, was in dem einen Moment musikalisch funktioniert. Und das führt einen an so viele verschiedene Orte. Manchmal haben wir auch zwei unterschiedliche Ideen und wir beide wissen sofort, was die Musik will und nicht, was wir wollen.
Mit dieser Philosophie haben Witch and Monk schon 4 Alben aufgenommen. 2020 sind sie nach Berlin gezogen und das habe noch einmal alles verändert, sagen sie. Ihre Musik ist seitdem noch wilder, noch freier geworden. Grenzüberschreitend, etwas, wofür Berlin auch als Stadt steht, wie Heidi schwärmt. Zudem hätten sie hier ideale Arbeitsbedingungen vorgefunden und vor allem ein neugieriges Publikum.
Berlin ist so ein Ort, an dem die Menschen ganz natürlich denken, das klingt interessant, das will ich ausprobieren. Und das ist eine starke innere Haltung, gerade wenn man versucht, sich etwas völlig Neues aufzubauen.
Ihr neues Album nennen Witch and Monk Outfox. Das könnte man mit austricksen oder sich clever davonstehlen übersetzen. Für Heidi und Mauricio auch ein Symbol für ihre Flucht aus dem turbokapitalistischen Musikbusiness, weg von Labels, Spotify oder Konzertveranstaltern. Ihnen schwebt stattdessen eine Graswurzelbewegung voller Menschen mit offenen Ohren vor. Ein Netzwerk von abgefahrenen Bands und Underground-Locations wie dem Ausland in Prenzlauer Berg. Eine herrliche Berliner Utopie.
Witch and Monk, ein Duo aus der improvisierten Musikszene Berlins. Sie hören das RBB 24 Inforadio mit dem Kulturspezial zu Pfingsten. Wir machen mit bei der großen RBB-Programmaktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Stadt und ihre Musik mit Konzerten, Events, Musikdokus und eben diesen Thementag. Mehr Infos gibt es auf berlin-sounds.de. Zu finden sind dort auch lange Interviews mit Musikexpertin Anja Kaspari. Sie hat viele Künstlerinnen und Künstler ins Studio gebeten und mit ihnen über ihre Musik gesprochen und über die Musikszene Berlins, die aktuelle und auch die vergangene. Einer ihrer Gäste, Panko, Sänger der Ostberliner Punkband Planlos in den 80er Jahren.
Heute zu Gast ist Panko. Das ist der Künstlername von Micha Böhlke. Er war Sänger der Berliner Punkband Planlos. Und da ist er.
Hallo Micha.
Hallo Anja.
Das Besondere an deiner Band ist ja, die war in der DDR illegal. Das heißt, ihr durftet gar nichts. Ihr durftet auch nicht auftreten. Ne?
Wir durften nicht auftreten, aber wir durften proben. Ich weiß nicht, ob wir proben durften. Wir haben im Kohlenkeller geprobt. Das war wahrscheinlich nicht verboten, aber...
Im Kohlenkeller wo in Berlin?
Im Prenzlauer Berg. Wir haben so einen alten Kohlenkeller ausgebaut, haben da so alte Matten rangenagelt und so, damit es nicht so laut ist und haben dann da in der Metzerstraße geprobt.
Und ihr hattet nie, was man ja in der DDR als Band brauchte, eine offizielle Spielerlaubnis?
Nee, haben wir nicht gehabt. Also ganz bewusst auch nicht. Wir wollten eben wir wollten schon Subkultur sein und auch bleiben. Und eine Einstufung machen am Osten hieß ja, dass man sich da vorstellig wird in so einem, ja, bei so, weiß ich nicht, so
Anzugträgern?
Anzugträgern, genau, genau. Mit denen wollten wir auch nichts zu tun haben. Ja, und die haben eben beurteilt, ob man eben politisch korrekt ist, ob die Texte korrekt sind, ob man dementsprechend aussieht und ob man auch sein Instrument beherrscht. Und ich glaube, in allen drei Fällen waren wir nicht so geeignet und wollten es auch nicht und blieben auch Subkultur. Und
lass uns doch mal in einen Song von euch reinhören, weil ich glaube, die hätten euch niemals irgendwas gegeben, sondern euch gleich eingeknackt, wenn sie das hier gehört hätten. Also Freiheit gab es ja in dem Sinne nicht, das ist ja schon mal ironisch, das hätten denen nicht gefallen. Und dann singst du, wer sagt, einen falschen Ton, was dann passiert, das weißt du schon, nämlich Knast?
Ja, ja, klar. Also in der Regel war der so, ist ja nun auch kein Geheimnis, dass wir in einer Diktatur gelebt haben und dass man schon aufgepasst hat, so in bestimmten Feldern, wo sagt man was. Und bei uns war es, glaube ich, vor allen Dingen auch darauf, war die Anspielung, weil wir ja ständig verhaftet wurden von der Polizei oder von der Stadtsicherheit. Und da mussten wir schon genau aufpassen, was sagen wir da. Also da war klar, wenn du jetzt irgendwas Tatsache gegen den Staat sagst, dann kommst du ins Gefängnis.
Sag mal, Pankow, du heißt Pankow, weil?
Weil ich aus Pankow komme. Und weil die ersten Punks in Ostberlin eher so aus dem Süden kamen von Ostberlin, also so Köpenick und so Plenterwald, die Ecke da hinten und so. Und dann gab es da einen Jugendclub, ich hatte davon gehört, dass es da einen Jugendclub gibt und ich war der einzige Punk in Pankow, bin immer so allein rumgerannt und dachte auch, ich bin der einzige Punk in Ostberlin. Und dann habe ich gehört, da gibt's Punks und dann bin ich da hingefahren und dann gab es also die ersten 5 oder 10 Punks im Osten so. Und die waren natürlich, kannten mich ja nicht und so, ich war jetzt ja neue und haben mich immer dann angesprochen, ey, du aus Pankow. Und dann blieb das eben so.
Pankow ist ja heute noch ein schickes Viertel, aber ich glaube, in zur DDR-Zeit war das eher so ein Bonzenviertel, oder?
Beides. Es gibt, war ein Bonzenviertel, da bin ich auch groß geworden, gibt aber auch ganz andere Ecken und heute ist es noch genauso. Also Pankow ist eher bürgerlich, schön grün.
Waren denn deine Eltern irgendwas Wichtiges in der DDR, dass die da wohnten? Was?
Nee, gar nicht, eher im Gegenteil. Also meine Mutter war Leiterin in einer Kita und mein Vater, der hat elektronische Schreibmaschinen entwickelt und repariert. Und die wurden zum Anfang für das Ministerium des Inneren vor allen Dingen benutzt. Und weil die noch so Kinderkrankheiten hatten, musste der da immer hin und die reparieren. Und der war zwar total gegen den Osten, ich durfte ja nicht mal Ostfernsehen gucken und so, aber weil der irgendwie so blickig war, der war so ein bisschen findig und dann hat der uns seine Wohnung besorgt.
Wie, ihr habt immer nur Westfernsehen geguckt?
Ja, bei uns gab es kein Ostfernsehen, ich musste immer heimlich gucken. Ich hatte so einen kleinen Fernseher, so einen kleinen Kofferfernseher bei mir, dann habe ich den und das Bett gestellt bei mir und den Bettdecke und hab da manchmal aus Fernsehen gekickt, weil der wollte das nicht. Genau.
Aber es klingt eigentlich ganz gut. Also als hättest du so großzügige Eltern gehabt. Warum bist du dann mit 16 von zu Hause weg?
Das ist ja, jetzt gehen wir ja schon richtig in die Tiefe.
Ja, was also, dachtest du denn?
Ich dachte, wir labern hier so vor uns hin.
Ja, wird nicht
genau, ja, genau. Nein, also großzügig. Nee, also ich glaube sowieso, dass man ja nicht aus Langeweile Punk wird. Also dazu brauchst du irgendeine Referenz. Und ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich ein Großteil der Punks, wo auch immer, irgendwie traumatisiert waren. Und ich war das sicher auch. Also meine Kindheit war nicht so leicht. Mein Vater war irgendwie schon mal krasser Typ. Und letztendlich war die Punk-Geschichte dann nur eine Fortführung von dem, was ich in mir hatte, von den Emotionen. Also so von Wut und Trauer und Verzweiflung und so ein Mischmasch eben.
Wie sahst du denn aus? Hattest du einen Irokesen? Hingst du so am Alex rum mit einer Bierflasche? Hast deine Mitbürger angehauen? Hast du mal eine Mark? Ich weiß nicht, wie war es in
genau.
der DDR?
Also wir waren ja keine Westpunks, wir waren ja Ostpunks und im Osten gab es auch keine Aldi. Und zu unserer Zeit, also wir waren ja sozusagen die ganz frühen Punks im Osten, gab es auch noch keine Irokesen. Also heute würde es wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Ich hatte einfach eine Jeansjacke an, habe ein Anarchiezeichen raufgesprüht und habe mir die Haare so ein bisschen wild abgeschnitten. Mehr war es gar nicht. Bier haben wir sowieso nicht getrunken, weil wir relativ früh, also wir für uns als Band, als Planlos, schon gesagt haben, wir wollen eben nicht wie die ganzen anderen im Osten immer besoffen sein und so, sondern wir...
Ihr wart straight edge.
Wir waren, genau, ganz früh schon und hatten für uns selbst einen politischen Auftrag. Also für uns war klar, wir sind ja nicht, wir sind keine Band, weil wir jetzt unbedingt Musik machen wollen, sondern weil wir einen politischen Auftrag haben. Wir nutzen die Bühne, um was zu verändern in der DDR. Das war unser Wunsch.
Ihr wart zu viert in Planlos. Euer Schlagzeuger Bernd Michael Lade ist ja später als Tatortkommissar, als Schauspieler bekannt geworden. Wie war das? 83 war dann Schluss, ne? Glaube ich, mit euch, weil du zwangs eingezogen wurdest zum Wehrdienst?
Ja, da war eine Vermischung. Also einerseits wurde die gesamte Band zum eingezogen, außer Kaiser, der wurde ausgemustert. Also deswegen sowieso, aber das war ein bisschen später. Wir hatten auch innerhalb der Band ein bisschen, sag mal, Stress so, weil es gab dann so die Idee von zwei Leuten, ob man nicht doch eine Einstufung machen soll, also ob man nicht doch einfach Musik machen kann, ohne immer Angst zu haben, ins Gefängnis zu kommen. Und die anderen beiden, wozu ich gehörte, waren eben der Meinung, dass das gar nicht geht, dass wir weiter, dass wir im Underground bleiben. Und das hat so ein bisschen die Band gesprengt. Und da haben wir uns letztendlich so 83 auch getrennt.
Okay, Planlos haben Pläne. Es gibt euch wieder, ne? Und so klingt ihr jetzt?
Ich würde so gerne mit euch beiden gehen.
Ein Lied über die Liebe von der Punkband ist ja auch selten, ne?
Das ist selten, aber die Jungs, da waren eben zwei Jungs in Magdeburg, da gab es eben wirklich, glaube ich, nur drei Punks oder so. Und die beiden Jungs haben sich in ein Mädchen verliebt, in Marianne, hatten aber keine Instrumente, haben dann im Keller so auf irgendwelchen Pappkartons rumgetrommelt und haben das aufgenommen. Und das drang zu uns nach Berlin und ich war immer verliebt in diesen Song, weil es um Liebe ging. Und dann haben wir gesagt, wir covern den und machen den neu und machen einen richtigen Text draus, weil da gab's ja nur diese Textteile, komm zurück, Marianne, komm zu mir, Marianne. Und dann habe ich das als Anlass genommen und habe eine Dreiecksgeschichte geschrieben, wo das Mädchen sich entscheidet, auch dann mit beiden gehen zu wollen. So, und der Song kommt gut an, da geht's ja mal ordentlich ab im Live-Konzert, genau.
Wie ist denn das überhaupt jetzt? Planlos gibt's wieder, ihr tretet auf. Du bist jetzt schon ein bisschen älter als damals. Ist es immer noch cool?
Das ist total cool. Ich würde auch alles singen. Also ob der Punk heißt oder was auch immer, ist mir egal. Also ich bin da wie Robert De Niro. Also ich spiele auch einen Schnitzel. Also ich singe alles, ist mir total egal. Ich finde Punk gut, weil es auch emotional ist und weil es vor allem Spaß macht und weil es viel Freude macht auf der Bühne. Ist schon cool. Also ist auch im Alter richtig geil, die Chance haben, das nochmal zu machen. Und dass es Leute gibt, die sich da hinstellen und auch gut finden.
Panko von der Punkband Planlos. Dieses Interview und viele weitere Musiktalks im Rahmen von Berlin Sounds mit Anja Kaspari finden Sie in der ARD Mediathek und Audiothek zum Schauen und Hören, je nachdem wie man mag. Außerdem sendet das RBB Fernsehen ab morgen Dienstag die 10 Folgen in loser Reihe. Das hier war jetzt ein Zusammenschnitt des Interviews. Weil es hier in der Region einfach jede Art von Musik zu hören gibt, machen wir hier einfach mal einen harten Schnitt vom Punk zur Klassik-Kontrastprogramm. Berlin ist berühmt für seine Klassikszene. Eine riesige Szene ist das mit seinen vielen Orchestern, allen voran die Berliner Philharmoniker. Und die bilden ihren Nachwuchs auch gerne selbst aus. Seit 1972 bietet die Karajan-Akademie talentierten jungen Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit, ihr Können zu verbessern und erste Erfahrungen bei Auftritten zu sammeln. Zum Beispiel bei den sogenannten Carte Blanche-Konzerten, bei denen die Stipendiaten als Solisten auftreten dürfen. Eine Talentshow der anderen Art. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hat genau hingehört bei einer Probe.
Ein Cello mit warmem, leicht angerautem Klang. Ein Fagott ziemlich behende unterwegs, die Posaune intensiv, dann leiser verhallend, eine virtuos gestrichene Geige. Es sind drei Musiker und eine Musikerin, die ich bei der Generalprobe vor dem Carte Blanche Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie treffe.
Ein Abend, bei dem die angehenden Orchestermusiker nur vom Klavier begleitet zeigen wollen, was sie alles aus ihrem Instrument rausholen können. Rasant, dann wieder verträumt, spielt etwa Oskar Schodora eine Sonatine für Fagott und Klavier von Alexandre Tanzmann.
Man muss ja auch das Instrument von allen seinen Seiten zeigen. Das kann man mit diesem Stück auf jeden Fall sehr gut. Und es ist vielleicht auch ein bisschen gegen das Klischee, dass das Fagott ja so ein bisschen behäbig ist oder so ein bisschen eher in der Tiefenlage rumdümpelt. Und hier, das ist dann ja noch bei der Tanzmann-Sonatine speziell mit dem Schluss, der ganz hoch mit dem hohen E endet. Also das ist auch ein bisschen mit einem Hintergedanken ausgesucht. Ja.
Im vergangenen Dezember hat Schodora sein zweijähriges Stipendium an der Karajan-Akademie begonnen, nach einem Vorspiel mit dem Fagott. Das Instrument hat der Sohn zweier klassischer Streicher mit 9 Jahren für sich entdeckt. Das Fagott ist seins, genau wie für Michael Wehrmeier das Cello, seit der 22-Jährige mit 5 Jahren seinen ersten Unterricht bekam.
Meine damalige Cello-Lehrerin, ich kam eben zu ihr in den Probeunterricht, da war ja noch keineswegs beschlossen, dass ich jetzt Cellist werde, aber sie hat wohl damals diagnostiziert, ja du, Michael, du bist ein richtiger Cello-Bär. Aber ich glaube, das hat ein bisschen zu tun, ja, vielleicht nicht die allerkleinsten und schmalsten Hände, Finger und auch dann vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Grundgeerdetheit, wenn man das jetzt so sagen kann.
2 Straßen entfernt von der Berliner Philharmonie hat er mit seinen Eltern früher gewohnt. Da war der Weg zum berühmten Orchester quasi vorgezeichnet, lacht er. Erst hat er für einen Platz unter den Tutti-Cellisten vorgespielt. Den hat er nicht bekommen, aber das 2-jährige Stipendium bei der Karajan-Akademie. Hier erhält er Unterricht bei einem Solo-Cellisten von den Philharmonikern, aber auch Auftrittsmöglichkeiten mit dem Orchester oder allein bei Reihen wie den Carte Blanche-Konzerten. Nach seinem bald beendeten Studium in Weimar führt ihn also der Weg weiter in Richtung Profimusiker. Auch für die Geigerin Phoebe Gardner wäre der Platz bei den Philharmonikern ein Traum. Sie kam all the way from down under aus dem australischen Sydney nach Berlin. Vier bis fünf Stunden übt die 27-jährige Karajan-Akademie-Stipendiatin täglich, liebt vor allem Mozart, dessen musikalische Leichtigkeit und Vielseitigkeit, aber auch mal einen anderen Berliner Sound.
Manchmal ist man in der klassischen Welt ja sehr beschäftigt, aber in meiner Freizeit liebe ich es schon, andere Ecken von Berlin zu entdecken, andere Musikstile. Ja, es gibt eine große Clubszene hier, das macht Spaß.
Unterwegs im Berliner Clubleben ist auch mal Ricard Ortega Ribera, der im Januar 2024 aus dem spanischen Valencia an die Karajan-Akademie kam. Mit 8 Jahren hat der Sohn eines Trompeters, dessen Bruder ebenfalls Stipendiat der Karajan-Akademie ist, angefangen, Posaune zu spielen.
Leiser zu spielen und lauter zu spielen, wie zu sagen, die Kombination zwischen beides, würde ich sagen. Und auch die wie können wir singen, ist wunderbar, ja.
Tatsächlich, so warm, innig, wie er die Posaune spielt, klingt es schon ein wenig nach einer menschlichen Stimme. Ein eigener Klang, genau wie seine Stipendiatenkollegen mit dem Cello, der Violine, dem Fagott. Als Teil des ganz klassischen Berliner Sounds.
Berlin Sounds, so heißt auch die RBB-Aktion, die jetzt zu Pfingsten gestartet ist, live und auf allen Kanälen des RBB mit Konzerten, Dokus und diesem Kulturspezial im RBB 24 Inforadio. Danke fürs Zuhören, Anna Patacek heiße ich und ich gebe jetzt ab zu Verkehr und den Nachrichten.
We'll be right back.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden zwischen Schönefeld Süd und Flughafen Berlin-Brandenburg liegt ein toter Waschbär auf der Straße. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Pankow und Gesundbrunn, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze- und Nordbahnstraße voll gesperrt. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis heute Abend in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Straßenfestes. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn bis morgen Abend. Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Tobias Möck. Guten Morgen. In Nizza hat am Vormittag die dritte UN-Ozeankonferenz begonnen. Vertreter von 130 Staaten wollen bei dem fünftägigen Treffen den Schutz der Weltmeere vorantreiben. Die Bundesregierung hofft auf Fortschritte. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Weltweit sind die Meere in einem schlechten Zustand, so sieht es das Bundesumweltministerium. Minister Carsten Schneider sagt, die Ozeane versorgten uns mit Nahrung. Wir als Menschen würden den Meeren aber viel zu oft nur Plastikmüll zurückgeben. Bislang gibt es kein internationales Abkommen, das das verhindert. Deutschland will sich dafür einsetzen.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen. Die israelische Marine hat ein Schiff mit internationalen Aktivisten gestoppt, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Wie es hieß, wurde die Yacht zur israelischen Küste geschleppt. Die Besatzungsmitglieder sollen in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Unter ihnen ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
Das Schiff war vor einer Woche in Sizilien gestartet und wollte den Gazastreifen erreichen. An Bord waren Hilfsgüter. Ziel war es nach Angaben der Aktivisten, aber vor allem Aufmerksamkeit für die humanitäre Lage im Gazastreifen zu erzeugen. Dort wird Israel beispielsweise von den Vereinten Nationen unter anderem vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen.
In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt. An vielen Orten haben Ehrenamtliche für heute um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert. Portugal hat die Fußball Nations League gewonnen. Die Portugiesen setzten sich am Abend im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Spanien durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Schon am Nachmittag hat